Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Ein tschechisches Ahoi an alle Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Till Janzer und ich begrüße Sie zu unserem Wochenendprogramm. Unter anderem erzählen wir Ihnen die Geschichte des jüdischen Jungen Simon Abeles, dessen Grab in der katholischen Teinkirche in Prag ist. Und Sie hören auch noch einmal unseren neuesten Sprachkurs. Doch wir beginnen mit einer Sonde in die tschechische Gesellschaft. Nägel kauen, fluchen oder schmutziges Geschirr im Spülbecken stehen lassen. Diese Unarten sind noch nichts gegen die riesige Sammlung, die Katarzyna Scheda in der Nationalen Sammlung schlechter Angewohnheiten zusammengetragen hat. Mehrere Jahre lang war die Künstlerin aus Brünn in ganz Tschechien mit ihrem Fragebogen unterwegs. Herausgekommen ist ein erstaunliches Buch über all die privaten und öffentlichen Unsitten, oft brüllend komisch und manchmal bitterernst. Daniela Honigmann stellt das Projekt vor.
Ich mache das Bett erst kurz vor dem Schlafengehen.
Mein Freund macht die Dusche grundsätzlich nicht sauber, weil er davon überzeugt ist, dass sie sich selbst reinigt.
Es ist ein Problem für mich, meine Mama nicht für dumm zu halten und ihr Denken und Verhalten nicht zu verurteilen.
Ich klaue.
Dies ist nur eine kleine Auswahl dessen, womit sich die Menschen der Künstlerin Katarzyna Scheda anvertraut haben. Und im Interview für die Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks führt die 48-Jährige noch ein weiteres Beispiel an.
Mein Favorit ist der Junge, der schreibt, dass bei ihm im Dorf einfach nichts passiert. Darum stellt er sich an die Haltestelle, sobald ein Bus kommt. Und wenn dieser dann anhält, läuft der Junge weg.
Mit ihrem Buch »Nationale Sammlung schlechter Angewohnheiten« habe sie unter anderem jene Grenze erforschen wollen, die eine schlechte Angewohnheit von böser Absicht trennt, erläutert Scheda. Das große Ziel sei jedoch, die Menschen zusammenzubringen.
Ich denke, die schlechten Angewohnheiten verbinden uns. Natürlich sind sie etwas, das uns stört, aber gleichzeitig haben wir sie auch lieb. Sie unterscheiden uns von anderen. Ich mag viele der schlechten Angewohnheiten meines Partners. Ich selbst futtere nachts gern Schokolade und ich habe nicht vor, das zu ändern.
Eine schlechte Angewohnheit ist eine Tätigkeit, die sich wiederholt und die einem an anderen Menschen oder an sich selbst stört. So definiert Scheda den Gegenstand ihres Kunstprojektes, das schon 2022 begonnen hat. Dafür hat sie kurze Fragebögen in der Öffentlichkeit verteilt, an Infoständen in Klassenzimmern oder bei kulturellen Veranstaltungen. Zusammengekommen sind Unmengen von Geständnissen, die sich auf die befragte Person selbst beziehen, auf ihre Freunde und Bekannte, die Familie, auf die Heimatregion und Tschechien allgemein oder auch auf berufsbedingte Eigenheiten.
Generell hält man eine schlechte Angewohnheit für etwas, worin alle übereinstimmen. Nägel kauen zum Beispiel stört jeden. Im Buch gibt es aber vieles, das aus subjektiver Sicht negativ bewertet wird. Eine Menge Leute sammeln etwa absurde Dinge und sind darauf stolz. Ihre Familienangehörigen geben das jedoch als Unart an. Wir haben also Fälle dabei, die auf den ersten Blick wie eine gute Angewohnheit wirken, aber trotzdem immer jemanden stören. Darum gehören sie meiner Meinung nach zu den schlechten Angewohnheiten. So gibt es etwa den Mann, der Bäume pflanzt an Orten, die ihm nicht gehören. Davon sind die Leute in den sozialen Netzwerken ganz gerührt, aber in gewisser Weise ist es eine Straftat.
Ich fresse wie ein Schwein.
Englisch zu sprechen bedeutet hierzulande Tschechisch zu brüllen. So ist es verständlicher.
Ich frage die Leute zwar, wie es ihnen geht, aber es interessiert mich nicht.
Die nationale Sammlung schlechter Angewohnheiten ist im vergangenen Jahr erschienen, und zwar in Schedders eigenem Verlag Akademie Pavet, zu Deutsch Akademie der Pseudowissenschaften. Die Publikation trägt den Untertitel Enzyklopädie der Unsitten des tschechischen Volkes in 15 Kapiteln. Es ist ein stattliches Buch mit 999 Seiten, knallrot eingefasst und bebildert mit dem gekrönten böhmischen Löwen, der auf ein Smartphone glotzt. Beim Literaturpreis Magnesia Litera kam es unter die drei Nominierungen als bestes Veröffentlichungsprojekt des Jahres. Das Buch mag dem Leser als soziologische Studie erscheinen. Tatsächlich ist es aber eines der zahlreichen Kunstprojekte von Katarzyna Scheder. Sie hat einst an der Tschechischen Akademie der Bildenden Künste studiert und sagt über die Ausbildung.
Mich hat dabei fasziniert, obwohl das gar nicht das Ziel der Akademie ist, das am aufregendsten ja der Schaffensprozess selbst ist. Es kommt mir unfair vor, dem Publikum nur das zu präsentieren, was am Ende als Kunst herauskommt. Darum finde ich es von jeher spannend, die Leute zu Mitautoren zu machen.
Darum sagt Scheder von sich selbst, sie modelliere die Atmosphäre zwischen den Menschen und schaffe einen gemeinsamen Raum oder Beziehungen. Dies stand zum Beispiel auch im Mittelpunkt ihres Projektes Šťastný a veselý, zu Deutsch Frohe Weihnachten, Ende vergangenen Jahres. Die mittelböhmische Stadt Kutná Hora hatte Scheder eingeladen, sich am vorweihnachtlichen Feierprogramm zum 30-jährigen Jubiläum des Eintrags als UNESCO-Welterbe zu beteiligen. Daraufhin gründete die Künstlerin eine fiktive Reiseagentur und lud die Bewohner auf Führungen durch ihre Stadt ein, so wie es sonst nur Touristen machen. Dabei seien ganz neue nachbarschaftliche Kontakte entstanden, berichtet Scheder, und die Leute seien motiviert worden, ihre Weihnachtsgeschenke bei den örtlichen Ladenbesitzern zu kaufen. Bei einem Engagement in Zürich wiederum betrieb sie einen kommunalen Radiosender, in dem Alteingesessene und Zugezogene ihre persönlichen Geschichten erzählten. So hätten sich alte und neue Nachbarn viel besser kennengelernt, resümiert Scheder. Sie wirft aber auch ein, dass es zu Beginn ihrer Projekte immer viel Skepsis und Ablehnung gebe.
Ich habe so eine eigenartige masochistische Methode. Wenn die Leute gleich bereit sind, mitzuarbeiten, dann habe ich das Gefühl, dass ich das falsche Konzept verfolge. Immer will ich eine Idee entwickeln, die Menschen eher aufregt, sie erst einmal nicht anspricht oder sie irritiert. Es ist für mich ein wichtiger Punkt, etwas Überraschendes anzubringen. Diese Methode beinhaltet, dass mir nicht alle gleich vor Freude um den Hals fallen.
Trotzdem funktioniere es immer, betont Scheder, und die Leute ziehen anschließend gemeinsam los, ohne dass sie sich dessen unbedingt bewusst sein müssten.
Papier.
Mein Schwiegervater, mein Mann und auch mein 7-jähriger Sohn grüßen fremde Leute. Sie winken anderen aus dem Auto zu oder bei der Schlittenfahrt auf dem Hang, nur so aus Spaß. Die fragenden Blicke nach dem Motto, wer war das denn, bereiten ihnen eine riesige Freude.
Eine Freundin hat auf ihrem Klingelschild den Namen des Typen, mit dem sie gern gehen würde, schon seit einem Jahr.
Auch die Nationale Sammlung schlechter Angewohnheiten bringt Menschen zusammen. Das Ausfüllen der Fragebögen allein ist nicht alles, was im Rahmen des jahrelangen Projektes passierte.
Seit langem suche ich nach Formaten, bei denen die Leute kostenlos mitmachen können und die mehr oder weniger für alle zugänglich sind. Zugleich reizt mich die Vorstellung, nach der bildende Kunst so verstanden wird, dass es nicht auf den eigentlichen Gegenstand ankommt, sondern auf die Beziehungen. Schon lange arbeite ich mit dem Hintergedanken, dass die Welt gleich schöner ist, wenn man den richtigen Menschen trifft. Dann ist es total egal, ob ich in einem hässlichen Plattenbau wohne, es funktioniert einfach. Natürlich klingt das alles schrecklich abstrakt. Trotzdem glaube ich, dass jeder weiß, wovon ich rede.
Ein Vorläufer der Sammlung der schlechten Angewohnheiten war 2018 das größte tschechoslowakische Rendezvous, eine Art Massenblind Date auf dem Messegelände in Brünn. Damals habe sie eine Dating-Plattform entwickelt, die auf der Kritik an den Ex-Partnern basierte, erläutert Schedder.
A potom jsem si všimla, že na seznamkách lidi často uvádí,
Mir ist aufgefallen, dass die Menschen auf Datingportalen oft die Bedingung stellen, dass der Interessent mit seiner Vergangenheit abgeschlossen haben muss. Da hatte ich die Idee, die Leute auf Grundlage der nicht aufgearbeiteten Vergangenheit zusammenzubringen. Ich habe sie also aufgefordert, zu der Veranstaltung auf dem Brünner Messegelände 5 Dinge mitzubringen, die ihnen von ihren Ex-Partnern geblieben sind. Damit sind dort alle herumgelaufen und darüber ins Gespräch gekommen. Das Kennenlernen geschah also auf Grundlage der Kritik, manchmal aber auch der positiven Erinnerungen an die ehemaligen Partner. Und das hat super funktioniert. Manche haben sich mit einer neuen Bekanntschaft schon nach einer Stunde von uns verabschiedet.
Als eine Art Verbindung dieses Projektes mit der aktuellen Buchpublikation plant Schedder nun, eine Online-Dating-Datenbank zu erstellen, in der sich die Teilnehmenden mit ihren schlechten Angewohnheiten präsentieren. Dass diese nicht abstoßend wirken, sondern sich darüber neue Partner finden lassen, daran hat die Künstlerin kaum Zweifel.
Es wird immer mindestens einige Menschen geben, die ähnliche Dinge tun und auf die das sympathisch wirkt. Und außerdem werden die anderen den Eindruck haben, dass jemand Sinn für Humor hat, wenn er in der Lage ist, über so etwas zu sprechen. All das ruft also positive Emotionen hervor. Wir haben sogar Leute geschrieben, die nach der Teilnahme an einer meiner Veranstaltungen in Mladá Boleslav ähnliche Kontaktinserate aufgegeben haben. Nach ihrer Aussage haben sie davor beim Dating nie Erfolg gehabt. Danach sei aber eine Lawine ins Rollen gekommen.
Überall auf der Welt streiten sich die Leute, wer weniger trinkt. Nur Tschechen und Slowaken streiten sich, wer mehr trinkt.
Wenn ich als Fleischverkäufer Salami schneiden soll, die so gut riecht, dann kann ich nicht widerstehen und muss ein Stück essen.
Die Prager glauben, Brünn würde dort liegen, wo der Orient beginnt.
Die schlechten Angewohnheiten müssen nun nicht gleich immer dazu führen, dass jemand den Partner fürs Leben findet. Sie würden auch in anderen Zusammenhängen ihre Wirkung entfalten, schildert Katarzyna Schedder.
Die Treffen bei der Sammlung wirkten in Firmen oft als Teambuilding. Als die Menschen auf einmal lesen konnten, was andere nicht können, was ihnen nicht gelingt und wofür sie von der Familie kritisiert werden, haben sich alle wirklich sehr amüsiert. Und plötzlich war eine Menge an Themen da, über die sich Kollegen oder auch Schüler unterhielten, die vorher nie miteinander gesprochen hatten. Das zeigt, dass die Fähigkeit zur Bekenntnis und zur Selbstreflexion etwas sehr Sympathisches ist.
Zu einer echten soziologischen Analyse würde die Nationale Sammlung schlechter Angewohnheiten jedoch nicht taugen, räumt die Publizistin ein. Immer müsse nämlich auch in Betracht gezogen werden, dass sich die Menschen für die Fragebögen einfach etwas ausdenken oder glatt lügen. Trotzdem bietet das Buch eine Menge interessanter Aspekte, sagt Schedder.
Takže určitě jedna z těch věcí je,
eine sehr wichtige Sache ist, über sich selbst nachzudenken. Außerdem zeigt es unsere Nation neben einigen negativen Eigenheiten in ihrer Fähigkeit, sich über sich selbst lustig zu machen. Das ist zwar nichts Überraschendes und wird seit langem tradiert, aber zum Beispiel Medienschweizern wäre es mir absolut unmöglich gewesen, eine solche Sammlung zusammenzustellen. Das hätte nie geklappt.
Und weil das Projekt den Menschen in Tschechien nach wie vor riesigen Spaß macht, wird es weitere Veranstaltungen im Geiste der Unsitten geben. So kündigt Shedda auf ihrer Website schon jetzt ein Weihnachtsfestival der schlechten Angewohnheiten an, unter dem Titel Tak to Vysyp, zu Deutsch Nun schütte es schon aus.
Soweit Daniela Honigmann. Die Fußball-WM hat begonnen. Tschechien hat zwar zum Auftakt verloren, aber das sollte sie nicht davon abhalten, sich ein paar Vokabeln zu dem Sport einzuprägen. Am Mikrofon sind Markéta Kachlíková und Libor Kukal.
Fußball,
Football,
ist eine kollektive Ballsportart, die darauf beruht, dass die Spieler mit dem Fuß gegen den Ball treten.
Kopat do míče.
Und zwar mit dem Ziel, den Ball in das Tor des Gegners zu bringen. Von dem Verb
kopat
leitet sich auch der tschechische Name dieser Sportart ab.
Kopana.
Ähnlich bildet man auch die Namen anderer Ballspiele. Handball ist
Hasena,
denn man wirft dabei den Ball.
Haset.
Und beim Volleyball wird der Ball abgeschlagen.
Odbijet.
Daher
Odbijena.
Und im Basketball strebt das Team danach, ein Korb
Koš
bzw.
Košík
zu treffen, also
Košíková.
Es handelt sich um Feminina, weil sie sich auf das Spiel beziehen, das im Tschechischen weiblich ist.
Hra.
Die Bezeichnungen entstanden im 19. Jahrhundert, nämlich als tschechische Äquivalente für die englischen Namen. Mit Ausnahme des Handballs werden aber heute die internationalen Begriffe viel häufiger im Tschechischen verwendet, also
Volleyball, Basketball
und auch
Football.
Vom
Football
lassen sich andere Wörter einfacher ableiten als von
Kopana.
Vor allem der Fußballspieler,
Fotbalista,
und das Adjektiv
Fotbalový,
wie etwa ein Fußballplatz,
Fotbalové hřiště,
oder der spezifische Ball,
Fotbalový míč.
Dieser heißt umgangssprachlich auch
Kopačák.
Eine umgangssprachliche Variante zu
Kopat
lautet
Čutat.
Will man Freunde auffordern, Fußball spielen zu gehen,
Zahrát se fotbal,
kann man sagen
Pojďte si zakopat
oder aber
pojďte si začutat.
Übrigens, im Tschechischen kann man auch den sogenannten Wortfußball
slovní fotbal
spielen. Das Prinzip beruht darin, eine Wortkette zu schaffen, in dem Vokabeln genannt werden, die immer mit dem letzten Buchstaben des zuvor genannten Wortes beginnen. Auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Den Sprachkurs gestaltet hat wie immer Markéta Kachlíková. Viele Jahrhunderte lang war Prag auch durch seine jüdische Minderheit geprägt. Noch heute zählt das ehemalige jüdische Viertel Josefov mit seinen Synagogen und Friedhöfen zu den meistbesuchten Orten der Stadt. In der Teinkirche auf dem Altstädter Ring kann man jedoch eine wenig bekannte Besonderheit treffen. Einen Grabstein eines Juden von Simon Abeles. Wie kam es aber dazu, dass ein jüdischer Junge in einem katholischen Dom beerdigt wurde? Die Antwort darauf gibt Jakob Šiška in den folgenden Minuten. Sie hören eine Wiederholung vom Mai 2013.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Die Teinkirche, auch Kirche der Jungfrau Maria vor dem Tein genannt, ist eines der bedeutendsten Wahrzeichen in der Prager Altstadt. Die Besucher bewundern neben den bildhauerischen und malerischen Verzierungen auch das Grabmal des dänischen Astronomen Tycho Brahe, der zu Ende des 16. Jahrhunderts in Prag tätig wirkte. Im Seitenschiff links sind außerdem 24 lateinische Zeilen im roten Marmor gemeißelt. Frei übersetzt steht dort Folgendes.
Simon Abeles, ein 12-jähriger Jude, flüchtete im September 1693, dem lieben Gott folgend, ins Jesuitenheim. Ein paar Tage danach wurde er nach Hause entführt und ihm wurde mit Beschwörungen, Beschimpfungen, Schlägen, Hunger und Gefangenhaltung vom christlichen Glauben abgeraten. Er starb durch die Hand seines Vaters und eines Vaters Freundes am 21. Februar 1694. Die geheim beerdigte Leiche wurde 6 Tage danach exhumiert und amtlich untersucht. Bis zur Schließung des Sarges blieb die Leiche frei von Gestank, hatte eine natürliche Farbe, angenehm für das Auge und mit rosarotem Blut. Der Sarg wurde aus dem Rathaus über den Altstädter Ring unter herrlichem Trauerpomp und bei eindrucksvoller Teilnahme des Volkes hinübergetragen und dort am letzten Tag im März 1694 beerdigt.
Der 12-jährige Simon Abeles stammte aus einer reichen jüdischen Familie. Die Atmosphäre zu Hause war wahrscheinlich angespannt und der Junge begann zu trotzen. Er lernte die beiden jüdischen Konvertiten Kafka und Fanta kennen. Diese führten ihn zu den Jesuiten. Simon wollte sich von ihnen taufen lassen. Gerade die Jesuiten waren damals offiziell mit der Mission unter den Juden beauftragt. Sie sollten ihre Zahl reduzieren. Simon dürfte also ein guter Fang für sie gewesen sein. Die weiteren Ereignisse sind indes bis heute unklar. Der Junge starb und wurde auf dem jüdischen Friedhof beerdigt. Dass er von seinem Vater wegen der Kontakte mit den Jesuiten ermordet sein sollte, das behauptete eine anonyme Anzeige. Es reichte aber aus, dass Simon exhumiert und sein Vater angeklagt wurde. Der Historiker Lubomír Novotný von der Wissenschaftlichen Bibliothek in Olmütz.
Die Strafakte wurde damals gedruckt herausgegeben. Das zeugt davon, dass die Behörden dem Fall großen Wert beimaßen. Autor der Akte war der Appellationsratsmann Johann Wolfgang Ebeling von Friedberg. Die Anzeige beim Appellationsgerichtshof hatte ein Beamter der Prager Statthalterschaft erstattet, nachdem er angeblich von einem Juden aus dem Ghetto informiert worden war. Das Appellationsgericht, heute würde man sagen das Berufungsgericht, konnte ausnahmsweise auch in erster Instanz entscheiden.
Der Fall war tatsächlich außerordentlich. Er fand zur Zeit des amtlichen Antijudaismus statt, wie die Historiker den Zeitraum von 1689 bis 1726 nennen. Die Juden waren damals in ihren Rechten sehr eingeschränkt. Wer aber zum Katholizismus übertrat, der konnte sich der Gleichberechtigung freuen. Er konnte Boden besitzen, Gewerbe treiben, an einem beliebigen Ort leben und sich frei bewegen. Manchmal bedeutete dies für die Juden sogar das eigene Leben zu retten, denn die christliche Gesellschaft war teils sehr negativ gegen sie eingestellt.
Es kam damals parallel zu mehreren tragischen Ereignissen, die das Leben der Juden betrafen. 1680 brach eine Pestepidemie in Prag aus. Sie begann im jüdischen Ghetto und verbreitete sich von dort in der ganzen Stadt. Ein paar Jahre später kam es zu einer Reihe von Bränden, deren Ausgangspunkt wieder im jüdischen Viertel lag. Dies geschah zum Höhepunkt der Barockzeit, die durch beengte gesellschaftliche Verhältnisse geprägt war. Das Leben war durch die katholische Ideologie geprägt, von Meinungsfreiheit kann man nicht sprechen. In der Gesellschaft gab es die Tendenz, vor gewissen Gefühlen der Beklemmung zu fliehen oder diese zu kanalisieren. Dabei dienten die Juden als Zielscheibe. Aber auch die Propaganda gegen Zigeuner kam in Gang. In beiden Fällen wurden Minderheiten angegriffen, auf die man alles Böse abwälzen wollte. Krankheiten, Brandfälle und sogar auch die Kriege, die damals Österreich mit dem Osmanischen Reich führte.
Sobald die Akten beim Appellationsgerichtshof eingetroffen waren, wurden Simons Vater Lazar, dessen Ehefrau und ihre Köchin verhaftet. Sie wurden in verschiedene Gefängnisse in Prag gesperrt, um sich nicht untereinander verständigen zu können. Mit der Ermittlung wurden 3 Beamte des Gerichtshofes beauftragt. Ihnen stand der Jesuitenpater Jan Eder zur Seite. Er sollte bezeugen, dass sich die Sache ereignet habe. Der Jesuit berief sich in seinen schriftlichen Aussagen mehrmals auf ein ähnliches Ereignis, das sich ein paar Jahrzehnte zuvor in Italien abgespielt hatte. In Trient wurde der zweijährige, angeblich rituell ermordete jüdische Junge Simon heilig gesprochen. Prag sollte nach diesem Vorbild ebenfalls einen Heiligen namens Simon erhalten. Der Prozess verlief aber nicht so, wie ihn die Richter vorgestellt hatten. Der Vater des Jungen, Lazar Abeles, starb im Gefängnis. Er soll sich im Laufe der Ermittlungen selbst das Leben genommen haben. Lubomír Novotný.
Die Behauptung, es habe sich um einen Selbstmord gehandelt, ist sehr fraglich. So war Lazar Abeles körperlich behindert und konnte sich nur schwer bewegen. Dennoch soll er sich im Gefängnis an einem Gebetsriemen erhängt haben. Darüber hinaus gilt ein Selbstmord aus jüdischer Sicht als Todsünde. Wie auch immer, das Szenario des Prozesses war dadurch gestört. Deshalb wurde später ein angeblicher Komplize von Lazar Abeles festgenommen. Dieser, er hieß Löbel Kurzhandel, sollte nun dem Vorhaben der Ermittler dienen. Aber trotz Folter behauptete dieser Mann, er sei unschuldig gewesen und die ganze Anklage sei erdacht. Löbel Kurzhandel wurde auch zur Taufe gezwungen, dem stimmte er aber erst nach der Folter auf dem Rad zu. Diese Folter war die grausamste und schmerzvollste Strafe in der damaligen Zeit.
Die Behörden und Kirche taten sich schwer, einen Kult um den ermordeten jüdischen Jungen aufzubauen, der zum Christentum übergetreten war. Doch letztlich wurde das Ziel gewissermaßen erreicht, auch wenn die Methoden aus heutiger Sicht unakzeptabel waren. Die Jesuiten wussten, was damals wichtig war. Die dramatisch ausgeschmückte Legende mit dem spektakulären Begräbnis von Simon Abeles beeindruckte die Menschen. Auch die Abgrenzung von der jüdischen Minderheit war dabei von Bedeutung. Der Kult verbreitete sich schließlich über Prag und sogar über Böhmen hinaus. Der Historiker Pavel Novotný von der Palacký-Universität in Olmütz.
Dies lässt sich an zahlreichen jüdischen Konversionen dokumentieren. So sind zum Beispiel aus Mähren einige Konversionen jüdischer Kinder bekannt, die gerade durch die Geschichte von Simon Abeles motiviert waren. Auf die Verbreitung der Legende über die Grenzen Böhmens hinaus weisen italienische oder deutsche Versionen hin. Und was bemerkenswert ist, in Amsterdam erschien 1695 ein Krämerlied in Jiddisch, das die Geschichte unter den Juden verbreitete. Dieses Lied beklagt aber nicht das Schicksal von Simon Abeles, sondern von seinen mutmaßlichen Mördern. Der Text geht offensichtlich von jesuitischen Berichten aus, der Autor musste diese also gut gekannt haben. Dieses Lied hatte wahrscheinlich ein Vorbild aus Prag, das jedoch nicht erhalten geblieben ist.
Die Geschichte hat vor 17 Jahren auch Maria Wachenauer gefesselt, eine gebürtige Pragerin, die seit 1967 in Deutschland lebt. Sie machte sich mit allen erreichbaren Quellen vertraut und gab vergangenes Jahr das Buch »Der Fall Simon Abeles« heraus. Interessenten finden in diesem Buch zahlreiche Einzelheiten zu diesem geheimnisvollen Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Und das war es für heute bei Radio Prag International, dem Auslandssender des tschechischen Rundfunks. Im Musikcheck am Sonntag hören Sie klassische Musik. Und zwar machen wir mit unserer Serie zu 100 Jahren des Prager Radiosinfonieorchesters weiter. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Till Janzer. Auf Wiederhören und Naslyšenou.